Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr von einem Labor hört? Also ich denke da an Menschen in weißen Kitteln mit Schutzbrillen, dann auf dem Tisch davor Reagenzgläser, Petrischalen, ein Bunsenbrenner vielleicht. Das alles steht vor meinem inneren Auge da auf dem Tisch voller farbiger Substanzen, die vor sich hinbrodeln. Ein Labor eben. Auch in den Bundesministerien und im Bundeskanzleramt gibt es seit kurzem Labore. Allerdings ganz ohne solche Versuchsanordnungen aus dem Chemiebaukasten. Es handelt sich nämlich um Datenlabore. Dort laufen allerhand komplexe Daten zusammen, die analysiert, verbreitet und genutzt werden. Denn auf Grundlage von Daten, so die Annahme, könnte das Land besser regiert werden. Was können Datenlabore und wie arbeiten sie konkret? Das wollen wir heute in dieser Podcast-Folge herausfinden. Herzlich willkommen beim ÖFIT-Podcast Restart Digital, eine Produktion des Fraunhofer Instituts für offene Kommunikationssysteme. Ich bin Philipp Eins und ich begrüße ganz herzlich meine beiden Co-Hosts. Da sind zum einen Nicole Opiala. Sie ist Politologin, stellvertretende Leiterin des ÖFIT und ja beinahe in jeder Folge unseres Podcasts dabei. Heute ist sie, wie so meist, online zugeschaltet. Hallo Nicole.
Hallo Philipp.
Außerdem mit dabei Maximilian Kupi. Er ist Data Scientist und hat sich an der Hertie School mit digitalem Wandel befasst. Er arbeitet außerdem als wissenschaftlicher Mitarbeiter am ÖFIT und ist hier nach Berlin-Tegel ins Studio gekommen mit Busersatzverkehr und allem, was dazugehört. Hallo, Max.
Guten Morgen. Hi.
Ja, schauen wir zunächst mal in die Praxis. Seit 2021 haben Bundesbehörden mit dem Aufbau von Datenlaboren begonnen. Was das bringt und wie diese Datenlabore arbeiten, das habt ihr am ÖFIT in der aktuellen Studie gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Neuland 21 untersucht. Fangen wir doch mal mit der Praxis an. Welche konkreten Probleme können durch die Arbeit von Datenlabore denn so gelöst werden?
Ja, da kann man einmal im ganz Kleinen anfangen. Es gibt einfach Herausforderungen, die in der alltäglichen Arbeit in der Ministerialverwaltung immer wieder auftauchen, dass Informationen zusammengesucht werden müssen für Reisen beispielsweise in bestimmte Wahlkreise oder in andere Länder, dass kleine Anfragen bearbeitet werden müssen, dass andere Referate beteiligt werden müssen bei bestimmten Entwicklungen oder Entscheidungen. Und das ist in der Praxis bisher sehr viel manueller Rechercheaufwand gewesen für die Mitarbeitenden, Dokumente zu durchsuchen, die teilweise beispielsweise, wenn es da um Informationen des Währungsfonds geht, mehrere hundert Seiten umfassen, die dann möglichst zusammenzufassen und die entsprechenden Informationen daraus zu ziehen. Und das ist zum Beispiel was, wo man mit einem Datenlabor mit ganz kleinen Anwendungen einen großen Mehrwert schaffen kann, da entsprechende Informationen und Daten schneller auffindbar zu machen, KI-gestützt Dokumente zusammenzufassen oder eben auch über Dashboards gewisse Informationen einfach abzubilden, die aus verschiedenen Datenquellen stammen, die dann eben nicht mehr von den Mitarbeitenden händisch zusammengesucht werden müssen. Also das ist ein ganz kleiner, konkreter Mehrwert in der Praxis, der in der alltäglichen Arbeit hilft. Aber natürlich geht es da auch ein bisschen um das größere Bild, also auch um Arbeit, um die Arbeitskultur zu verändern und die Mitarbeitenden zu befähigen und zu sensibilisieren, wie man mit Daten arbeiten kann und natürlich auch entsprechende Infrastrukturen zu schaffen, um mit Daten zu arbeiten. Also die Datenlabore, die haben da ganz vielfältige Aufgaben, die sie dann erfüllen.
Mhm. Du hast jetzt schon so einige Beispiele genannt, so aus dem Arbeitsalltag eines Ministeriums. Mhm. Interessant finde ich ja, dass die Entscheidung für die Datenlabore während der Corona-Pandemie fiel. Gibt es da auch gerade im Bereich Gesundheit und Vorsorge, also auch Pandemiepläne zum Beispiel, Anwendungsfälle für solche Labore?
Dass es gerade der Zeitpunkt war glaube ich, eher ein glückliches Zusammenspiel. 2021 ist die Datenstrategie der Bundesregierung erschienen. Darin wurde der Auftrag erteilt, Datenlabore in allen Bundesministerien aufzubauen und im Bundeskanzleramt. Und dann standen über den deutschen Aufbau- und Resilienzplan aus Mitteln des Next Generation EU Fundes einfach auch tatsächlich entsprechende Mittel bereit. Also man hatte dann die Chance, das auch tatsächlich direkt in die Praxis umzusetzen. Und wie sehr es solche Dateneinheiten braucht in den Bundesministerien, ist durch die Pandemie, glaube ich, einfach nochmal sehr deutlich klar geworden, wenn man festgestellt hat, dass an vielen Stellen die Daten einfach fehlen, dass man gar nicht weiß, wie groß ist der Bedarf, wie viele Anspruchsberechtigte gibt es, wenn es um Corona-Hilfen geht, dass man Dinge nicht auszahlen konnte, weil entsprechende Daten, Kontodaten zu Personen fehlen etc. Und dass das in anderen Ländern ja auch ganz anders gelaufen ist, dass die, weil die eben nicht nur den großen Zensus alle paar Jahre haben, sondern regelmäßig in kleinerem Umfang Daten erheben und die auch zur Verfügung stehen, sehr viel besser, sehr viel genauer, sehr viel bedarfsgerechter durch diese Pandemie steuern konnten. Und da kamen die Datenlabore dann quasi zur rechten Zeit, obwohl man auch sagen muss, manche haben schon direkt 2021 auch mit der Arbeit beginnen können, wenn es entsprechende Vorarbeiten auch schon gab. Bei manchen anderen hat es dann doch deutlich länger gedauert, bis die dann richtig arbeitsfähig waren. Also teilweise haben die erst 2023 so richtig mit der operativen Arbeit begonnen.
Es ist ja, glaube ich, auch noch nicht abgeschlossen. Also die Datenlabore werden nach und nach weiter ausgebaut, installiert. Schauen wir doch mal auf so ein paar Best Practices, Max. Ein Beispiel ist gerade schon angeklungen, kleine Anfragen im Bundestag. Ist ein großer Aufwand für die Verwaltung in den Ministerien, die zu bearbeiten. Jetzt gibt's aber Kiras, das ist so eine Art KI-Rechercheassistent. Wie funktioniert das?
Der hilft Mitarbeitenden in den Behörden, die kleinen Anfragen, die aus dem Bundestag kommen, was ja doch regelmäßig vorkommt, auf einfache Art KI gestützt und über App oder auch Browser-Interface, also Webschnittstellen, zu beantworten. Und aktuell wurde zum Zeitpunkt der Studie mit einer Kernnutzerinnengruppe vertestet. Also insgesamt 40 Personen konnten diesen Kiras Rechercheassistent ausprobieren und entsprechend helfen, den weiterzuentwickeln.
Genau, der ist im BMUV entwickelt worden, aber ich habe es eben schon gesagt, kleine Anfragen beschäftigen natürlich alle Ministerien und deshalb hat das BMUV, die Datenlabore tauschen sich interministeriell sehr stark miteinander aus, das ist auch eine große Besonderheit an diesen Einheiten, treffen sich regelmäßig auf Leitungsebene in der interministeriellen Arbeitsgruppe, aber auch in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Da sind die Leitenden dabei, aber auch die Mitarbeitenden. Es ist so ein bisschen selbst organisiert und das BMUV hat dann seinen Rechercheassistent da mal vorgestellt, zur Diskussion gestellt und dann auch Testzugänge den anderen Ministerien zur Verfügung gestellt, weil das einfach natürlich ein Thema ist, was alle beschäftigt. Und bevor man dann 16 parallele Anwendungen entwickelt, ist es natürlich sehr viel sinnvoller, wenn man sich dann austauscht und ein Labor das entwickelt und kann das den anderen vielleicht zur Verfügung stellen. Denn natürlich sind die Inhalte und die fachlichen Fragen andere, aber rein technisch, genau, dass ich das KI gestützt machen kann, was es für Schnittstellen gibt, dass es irgendwelche Suchfunktionen gibt, dass ich das irgendwie prompten kann, das sind ja so Aspekte, die in allen Ministerien auch zum Einsatz kommen. Deswegen, kann man da sich auch gut austauschen und gemeinsam Entwicklung anstoßen.
Also Synergien werden genutzt, das ist sicherlich verständlich. Wenn ich das jetzt so höre, dann klingt es ja auch so, dass am Ende Verwaltungsaufwand eingespart wird, also Arbeitszeit eingespart wird. Ich habe aber in eurer Publikation gelesen, da schreibt ihr auch, dass am Ende das Land eventuell besser oder auch effizienter regiert werden könne. Ist das so? Also was genau hilft dabei, tatsächlich besser zu regieren?
Na, das hatte ja Nicole am Anfang schon angesprochen, dass quasi die Transparenz über die Tatbestände, jetzt wieder Beispiel Corona, die Transparenz eben über die Daten hilft, besser zu steuern und das Land besser und auch zu wissen, was von den Sachen, die wir machen, was kommt da eigentlich tatsächlich an und auch eine Art Wirkungsmessung letztendlich durchführen zu können, die eben nur auf Basis von guten und verfügbaren Daten möglich ist.
Kommen wir mal noch zu einem anderen Beispiel, das ich auch ganz interessant fand, nämlich ein Migrationsdashboard. Also da kann praktisch online auf einem Monitor die gegenwärtige Migrationslage im Land abgebildet werden und Fachleute können zum Beispiel die Unterbringung von Geflüchteten oder auch die Integration besser koordinieren. Wie funktioniert das?
es funktioniert auf dem Prinzip des Dashboards, was man sich so vorstellen kann wie eine simple Benutzeroberfläche, die die wesentlichen Zahlen und die wesentlichen Trends in den Zahlen idealerweise den Entscheidungsträgerinnen zur Verfügung stellt, und darauf basierend können dann Entscheidungen getroffen werden und eben Sachen nachgesteuert werden. Also die Dashboards sind sind in den Datenlaboren, aber auch über die Datenlabore hinaus ein sehr beliebtes Tool, würde ich mal sagen, aktuell, um mit Daten zu arbeiten, um Daten transparent zu machen.
Ich würde es mir jetzt so vorstellen, wirklich wie so eine Art Monitor, auf dem alle Daten zusammenlaufen aus allen Bundesländern, also Daten zum Thema Migration, und ich dann wie so eine Art Landkarte habe, die sich dort vor meinem Auge abzeichnet. Ist das ungefähr so richtig?
Genau, das BMI hat ja die Zahlen zur aktuellen Migrationslage. Das Datenlabor des BMI hat auch dieses Migrationsdashboard entwickelt, und nach gewissen Schlüsseln werden dann ja eingewanderte Personen auf die Länder verteilt. Und wenn natürlich dann bekannt ist, wie sehen die Zahlen aktuell aus, wie entwickeln sich die Zahlen aktuell, erleichtert das natürlich die Planung für die Länder und dann auch für die Landkreise, die dann ja konkret auch Unterbringungsmöglichkeiten bereitstellen müssen. Deswegen, die Anwendung kommt sehr gut an. Aktuell wird die von allen Ländern und auch, ja, unsere Studie, das ist dann der Stand von vom Ende letzten Jahres, waren schon 2/3 der Landkreise, die dieses Dashboard auch genutzt haben. Also schon ein großer Hit, würde ich sagen.
Ja, doch in auch relativ kurzer Zeit für Verwaltungsmaßstäbe. Jetzt haben wir sehr auf die Verwaltung geschaut. Ändern wir doch mal die Perspektive und blicken auf die Bürgerinnen und Bürger. Welche Vorteile haben die eigentlich durch die Arbeit von solchen Datenlaboren?
Ich würde mal sagen, die Datenlabore in den Ministerien haben schon primär das Ziel, die Politik und die Politikgestaltung und die Arbeit der Ministerien eben zu erleichtern. Und die ist ja dann doch im Gros, sage ich mal, relativ weit weg von den Bürgern. Aber es gibt auch Datenlabore außerhalb der Bundesministerien oder vor allem in so einem Smart-City-Kontext oder so, wo eben auch ähnliche Produkte wie jetzt oder ähnliche Anwendungen wie Chatbots für Bürgerinnen und Bürger oder Dashboards, die irgendwelche beispielsweise, weiß ich, von einem Dashboard, das die nachhaltige Entwicklung einer Region versucht, für die Bürger irgendwie transparent zu machen. Also sowas gibt's auch. Das heißt, es hilft einfach den Bürgern auch mit dem Staat zu kommunizieren und auch über die aktuellen Staatsvorhaben immer auf dem Laufenden zu bleiben. Also auch Transparenz und Interaktion. Also solche Chatbots werden oft auch für Anfragen der Bürgerinnen an beispielsweise das Bürgeramt genutzt und genau.
Ich würde auch sagen, die Effekte sind in dem vielleicht eher ein bisschen indirekter vielleicht. Also genau, was wir bisher dargestellt haben, arbeiten die Datenlabore in den Bundesministerien ja schon eher für den Bund, für die Bundesressorts. Also sorgen da einfach für eine Effizienzsteigerung, für ein besseres Wissensmanagement, für den Kompetenzaufbau und schaffen eben Infrastrukturen, um mit Daten und auch mit KI natürlich arbeiten zu können, um mehr maschinenlesbare Daten überhaupt zur Verfügung stellen zu können und die dann auch nutzen zu können. Und letztlich zahlt das dann ja aber auch darauf ein, dass eben auch Politikgestaltung stärker evidenzbasiert, stärker datengestützt funktionieren kann. Und da ist natürlich dann die Hoffnung, dass das dann schon sehr deutlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt, wenn man schon ein viel klareres Bild davon hat, was genau die Problemlagen sind und auch in welcher Form, weil man einfach die Daten dazu zur Verfügung hat, auch aktuelle Daten, und dann auch weiß, so und so will ich steuern und das sind meine Ziele und so kann ich auch nachverfolgen, ob die intendierten Wirkungen dann erreicht werden. Und nicht mich auf Schätzungen oder alte Daten oder unvollständige Daten verlassen zu müssen und damit so ein bisschen im Blindflug zu sein und die Intention natürlich zu haben, was will ich mit den und den Gesetzesinitiativen erreichen, aber dann auch Probleme habe zu erfassen, trifft es wirklich den Kern des Problems und werden die Wirkungen erreicht. Und ich denke, das kommt uns allen und der ganzen Gesellschaft zugute, wenn das natürlich sehr viel näher an die Realität und an die realen Entwicklungen gekoppelt ist, dadurch, dass man eben besser mit Daten arbeiten kann in den Ministerien.
Gehen wir doch mal in den Maschinenraum dieser Datenlabore und gucken so ein wenig, wie die wirklich aufgebaut sind und wie die eingebunden sind in den Bundesbehörden. Ja, habt ihr da Beispiele, also gerade auch jetzt in den Ministerien, wie die Datenlabore dort sozusagen situiert sind?
Also ich würde sagen, der große Vorteil der Datenlabore, erstmal einen Schritt zurück, dass es eben in allen Bundesministerien ein Datenlabor gibt, ist, dass die Datenlabore auf diese Art auf die jeweiligen Begebenheiten in den jeweiligen Häusern reagieren konnten. Deswegen sind die alle ein bisschen unterschiedlich aufgebaut und haben auch unterschiedliche Größen, sind auch an unterschiedlichen Stellen sozusagen in der Organisation verortet. Aber ganz generell kann man grob sagen, dass es immer so zwischen 5 und, sagen wir mal, 15 Teammitglieder sind. Da sind natürlich Data Scientists, also Leute, die mit Daten umgehen können, Data Engineers und Data Analysts. Das sind die klassischen, sagen wir mal, Rollen, die bei mit Datenarbeit irgendwie wichtig sind.
Das hatte ich mich gefragt, was macht eigentlich ein Data Scientist, was macht ein Data Analyst?
Ein Data Scientist ist erstmal, wie der Name schon sagt, ein Datenwissenschaftler. Das heißt, da geht es viel um Modellbildung und um komplexere Anwendungen im weiteren Sinne, die er entwickelt. Ein Data Analyst oder eine Data Analystin, analysiert, wie der Name auch sagt, Daten. Das heißt, es ist ein bisschen more straightforward oder ein bisschen
praktischer, operativer
und weniger konzeptionell. Und dann gibt's noch Data Engineers, die sind eigentlich für die Bereitstellung der Daten zuständig.
Das ist aber nicht alles. Also diese Datenteams, die sind, fand ich, überraschend divers aufgestellt, ne? Also es gibt da alle möglichen Kompetenzen, die abgefragt werden. Welche sind euch da begegnet?
Du hast es schon gesagt, ist relativ breit aufgestellt. Im Data Scientist ist jetzt auch nicht unbedingt ein IT-Hintergrund vonnöten gewesen, sondern das sind auch SozialwissenschaftlerInnen oder NaturwissenschaftlerInnen, die sich mit Daten auskennen, Programmiererfahrung haben und eben auch empirischer Forschung oder in Datenanalyse Kompetenzen haben. Juristen findet man relativ wenige im Vergleich zu sonstigen Verwaltungen und ansonsten Ökonominnen sind dabei, Coaches, also das geht wirklich ein bisschen querbeet.
Ja, finde ich überraschend.
Wer da mitarbeitet.
Was genau macht den Reiz aus, dass man sagt, wir wollen so diverse Teams haben in der Datenarbeit?
Ich weiß gar nicht, ob das von Anfang an vielleicht so intendiert war, aber die Arbeit mit Daten spielt einfach in vielen Disziplinen ja eine steigende Rolle und allein deshalb hat sich das vermutlich auch irgendwo ergeben, dass man diverse Hintergründe erhalten hat der Person, wenn man gesagt hat, es geht nicht jetzt um einen bestimmten Abschluss in einem bestimmten Fach, sondern um die tatsächlichen Fähigkeiten. Ich meine, mich zu erinnern aus einem Interview, dass es dann auch einfach Tests gab, gewisse Aufgaben in Bezug auf Daten und Datenanalyse. Und es gibt eben verschiedene Disziplinen, in denen gut mit Daten gearbeitet werden kann. Die Leitenden haben ebenfalls sehr diverse Hintergründe. Die meisten kommen auch von extern. Da haben wir auch bis zur Astrophysik ist, glaube ich, alles vertreten. Aber natürlich, wenn man so verschiedene Disziplinen hat, schafft das natürlich auch eine gewisse Gemengelage, auch eine gewisse Spannung vielleicht, die dann aber natürlich auch zu mehr Kreativität und Produktivität führen kann, was man ja auch an interdisziplinären Teams, auch in der Wirtschaft beispielsweise, beobachten kann.
Max, du hast es gerade gesagt, diese sehr diversen Teams, die sind in der Praxis aber recht unterschiedlich organisiert in den Ministerien und Bundesbehörden. Also mal als Beispiel, in manchen Ministerien, da sind es 5 Leute, in anderen sind es 14 Mitarbeitende, die in so einem Datenlabor beschäftigt sind. Auch organisatorisch können die, so habe ich rausgelesen, recht unterschiedlich verortet sein. Gibt es da so ein Best Practice, wo ihr gesagt habt, ja, so müsste man es machen?
Es gibt, glaube ich, Best Practices, die wieder vom Kontext abhängen, aber ich würde mal ganz generell sagen, dass es schon gut, also sich bei den meisten als sinnvoll herausgestellt hat, dass die Datenlabore möglichst nah am Haus und an der Hausleitung dran sind, wenn es geht. Das heißt, eine nachgeordnete Behörde beispielsweise ist eventuell nicht der richtige Ort, aber kann auch da Gründe geben, warum das sinnvoll ist.
Wie kann ich mir denn den Arbeitsalltag in so einem Datenlabor vorstellen? Also jetzt hantieren mit Reagenzgläsern und Flüssigkeiten haben wir ja schon ausgeräumt, das in jedem Falle nicht. Was macht man in einem Datenlabor?
Ich glaube, die Datenlabore vor allem zu dem Zeitpunkt, an dem wir uns mit ihnen auseinandergesetzt haben, haben vor allem ganz viel Lobbyarbeit, wenn man so will, Datenlobbyarbeit betrieben. Also ganz viel in die Häuser gehen, mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und zu versuchen, denen zu zeigen, was Daten eigentlich können, was man mit Daten eigentlich anstellen kann. Daneben die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, die man braucht, um zu arbeiten. Da gab es natürlich dann auch entsprechende Hürden, die von der Art und Weise, wie eben Verausgabungen in Bundesministerien oder in der Verwaltung generell geschehen, die da einem schnellen, sagen wir mal, Aufbauen der Computerinfrastruktur, wenn man das jetzt mal so generell sagen will, teilweise sehr erschwert haben. Und dann eben auch das Erstellen konkreter Produkte und konkreter Datenanwendungen. Und die wurden häufig auch wieder, um auch wieder Mehrwert fürs Haus zu liefern, eben mit Kolleginnen und Kollegen aus den Häusern umgesetzt, beziehungsweise auf Basis deren Bedarfe überhaupt erst entwickelt.
Also auch recht unterschiedliche Aufgaben, so von Marketing, sage ich mal, intern für Daten. Na, warum sind Daten sinnvoll? Schulung bis hin zur Entwicklung. Wird denn auch in den Häusern selbst eine Lösung entwickelt? Zum Beispiel so ein Dashboard, über das wir gesprochen haben, oder wird das dann extern herausgegeben?
Die Idee ist schon, dass sie auch in den Häusern die entsprechenden Kompetenzen haben, um solche Anwendungen zu entwickeln. Teilweise ist es natürlich nicht immer möglich, je nachdem, wie umfänglich solche Anwendungen sind. Aber ja, also gerade um auch möglichst nah an den Mitarbeitern und an den Anwenderinnen im Haus dran zu bleiben, wurden viele dieser Anwendungen im Haus von den Teams in den Datenlaboren entwickelt.
Ich habe verstanden, dass die Datenlabore zwischen den Ministerien und Bundesbehörden kooperieren, dass die gut zusammenarbeiten. Wie arbeiten denn aber die Datenlabore mit anderen Bereichen in der Verwaltung zusammen? Gibt es da auch starke Kooperationen oder gibt es da auch vielleicht sogar Vorbehalte?
Also das hatte ich gerade schon angesprochen. Es gibt dann quasi auch Datenlaborbeispiele, die dann in nachgeordneten Behörden beispielsweise verankert sind. Das heißt, da ist die Zusammenarbeit mit der nachgeordneten Behörde dann vermutlich eher intensiv und das entsprechend, denke ich mal, zielführend, Beispiel Statistisches Bundesamt. Ne? Die arbeiten viel mit Daten, da ein Datenlabor hinzusetzen und zu versuchen, Synergien zu schaffen, macht natürlich sehr viel Sinn.
Ja. Also genau, es ist schon ja eher die Ministerialverwaltung, aber die nachgeordneten Behörden spielen da auch eine Rolle. Da gibt es natürlich auch welche, du hast jetzt schon das prominenteste Beispiel genannt, die natürlich auch viel mit Daten arbeiten, aber da gibt es ja auch andere, beispielsweise die Bundesbank. Also auch mit nachgeordneten Behörden arbeiten die Datenlabore schon intensiv zusammen. Dann gibt es ja teilweise auch in den Bundesministerien noch andere Innovationseinheiten, irgendwelche Innovation Labs, Civic Innovation Lab beispielsweise im Familienministerium. Auch da gibt es Austausche und Zusammenarbeit. Das Migrationsdashboard haben wir ja schon angesprochen. Das wird ja auch von Ländern und auch den Landkreisen sehr intensiv genutzt beispielsweise.
Blicken wir doch mal zum Schluss auf die Zukunft der Datenlabore, auch gerade noch mit dem Fokus auf die öffentliche Verwaltung. Es gibt ja nur allerhand neue Technologien, auch gerade in letzter Zeit. Wir haben schon über KI-gestützte Modelle gesprochen, die ja auch schon Anwendung gefunden haben. Welche neuen Technologien kommen euch dann noch in den Sinn, die die Arbeit von Datenlaboren beeinflussen könnte? Also auch gerade, wenn wir so an Machine Learning denken oder auch die Bedeutung von Open Data.
Ja, also ich würde sagen, das große Thema, das am meisten bestimmende Thema wird wahrscheinlich auch in naher Zukunft werden noch weiter die Sprachmodelle bleiben, weil da eben sehr viel Potenzial noch drin steckt mit den, was ja in Behörden einen großen Teil der Daten ausmacht, mit Texten eben zu arbeiten und diese entsprechend nutzbar zu machen. Darüber hinaus, klar, gibt's viele weitere Möglichkeiten, die anderen Daten, die du hast es gerade angesprochen, also Open Data, die an unterschiedlichsten Stellen in der Republik liegen, sage ich jetzt mal, die auch mehr noch zu nutzen und zusammenzuführen. Da gab es ja große Bewegungen, möglichst viele Daten bereitzustellen und teilweise mit sehr großen Aufwänden immer noch gepflegt und bereitgestellt, aber die Nutzung dessen, der bereitgestellten Daten ist eher eingeschränkt. Also da gibt es nur wenige Beispiele, die diese offenen, bereitgestellten Daten auch tatsächlich nutzen. Und das weiterzutreiben wird natürlich auch wichtig, ein wichtiges Feld sein und bleiben.
Ist das, Nicole, auch eine ganz große Herausforderung? Also im Föderalismus, verschiedene Bundesländer eben, verschiedene Daten haben vielleicht nicht einen gemeinsamen Topf, wo die einfach reingespült werden, die auch wirklich nutzbar zu machen?
Auf jeden Fall. Und das sind auch gerade diese Grundlagen, um überhaupt mit Daten arbeiten zu können, Anwendungen darauf bauen zu können. Etwas, woran die Datenlabore ja schon gearbeitet haben. Es wurde vom Bundeskanzleramt koordiniert, für so einen Datenpool mal ein Proof of Concept zu entwickeln. Wie könnte das denn überhaupt aussehen? Weil es ist ja schon schwierig, Daten allein über Ressortgrenzen auch teilen zu können. Da geht es auch erstmal darum, Datenkataloge zu erstellen. Was haben wir denn überhaupt für Daten, dass die auch halbwegs irgendwie einheitlich sind, dass man sie auch finden kann. Es ist vom Auswärtigen Amt gemeinsam mit der Bundesdruckerei eine Analytics-Plattform, Plain heißt die, für die Bundesverwaltung entwickelt worden, wo sie dann die Möglichkeit haben, Daten und auch Code untereinander zu teilen und da ihre Datenanalyseprojekte zu machen. Und ein anderes Projekt ist beispielsweise KeepIts. Das ist vom BMI, von der Initiative BKI, Beratungs- und Evaluierungszentrum für künstliche Intelligenz, auch gemeinsam mit den Datenlaboren entwickelt worden, um den Bundesministerien Möglichkeiten zu geben, mit KI-Anwendungen, speziell mit Sprachanwendungen, mal ein bisschen rum zu experimentieren und da Erfahrungen zu machen. Genau, ich muss erstmal auch irgendwie eine Infrastruktur haben, auf der ich aufbauen kann, und ich muss die Daten haben und dass ich Daten habe, mit denen ich arbeiten kann, die in maschinenlesbarer Form vorliegen, die ich auch nutzen kann, weil Daten werden ja per Default erstmal als Verschlusssache eingestuft, um da auch trotzdem Möglichkeiten zu haben. Open Data hast du schon angesprochen, das ist natürlich ein Weg, Daten zur Verfügung zu haben, mit denen ich arbeiten kann. Das ist ein ganz, ganz großes Thema für die Datenlabore. Da haben sie schon große Schritte gemacht, habe ich gerade ein bisschen skizziert. Aber da ist natürlich noch ein weites Stück des Weges zu gehen. Und das ist für die Datenlabore gar nicht so einfach. Die waren erstmal, genau, es gibt sie ja seit 2021, waren sie erstmal finanziert bis 2024. Dann gab es so eine kleine Zitterpartie, jetzt ist die Finanzierung erstmal gesichert, allerdings auch wieder nur bis Ende nächsten Jahres. Das ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, ohne eine langfristige Perspektive solche langfristigen Projekte anzugehen, wie eben eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen. Datenkompetenzaufbau ist natürlich auch was weitergehen muss in den Ministerien. Und was wir uns auch ein bisschen wünschen würden, wäre eine stärkere Öffnung auch nach außen. Du hast ja schon das angesprochen, wie sieht's denn aus eigentlich mit Verwaltungen in Ländern und Kommunen beispielsweise, aber auch eben eine Öffnung mehr hin zur Öffentlichkeit, mehr in den Dialog gehen, auch mit Zivilgesellschaft, mit Wissenschaft, mit Wirtschaft, weil im Moment hat man schon von Ausnahmen abgesehen, auf jeden Fall, da gibt's auch welche, die das ein bisschen anders handhaben, aber ja schon diesen sehr starken Fokus auf Verwaltung, und man kooperiert aber eher untereinander und nicht so sehr mit externen Akteuren, die ja vielleicht auch wertvolle Impulse, Kompetenzen etc. noch zur Verfügung stellen könnten.
Ich habe jetzt gerade schon rausgehört, Zitterpartie, was die Finanzierung angeht. Wenn wir jetzt mal so 5 oder 10 Jahre in die Zukunft schauen, gibt es da noch Datenlabore oder was ist aus denen geworden?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, diese Labore als Vehikel, sage ich mal, sind oft was nicht auf ewig immer Bestand hat in solchen Organisationen. Also die sind meistens zum Etablieren einer bestimmten Sache, zum Ausprobieren einer bestimmten Sache genutzt. Bei den Datenlaboren bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Da glaube ich, dass die aufgrund der breiten Anwendungen, die ja Daten in Ministerien finden und die auch die Mehrwerte, die Datenlabore entsprechend für die Ministerien liefern können, glaube ich, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sie auch langfristig eine Perspektive haben. Ob sie das dann tatsächlich auch so realisieren können und ob das so realisiert wird, hängt ja nicht nur an den Laboren, sondern sind letztendlich auch politische Entscheidungen. Und da kann man nur hoffen, dass die Arbeit, die sie jetzt tun, dazu beiträgt, den Entscheidungsträgerinnen klarzumachen, dass das sehr wichtig ist, diese Datenlabore weiter zu institutionalisieren und weiter zu fördern und weiter in den Häusern, idealerweise, wie schon angesprochen, in allen Häusern, aber trotzdem auch auf Zusammenarbeit angelegt zu etablieren.
Könnte aber eben auch sein, dass in einigen Jahren die Arbeit mit Daten so selbstverständlich geworden ist, dass das Labor sich selbst überflüssig gemacht hat, ja, weil es eben in den Fachabteilungen angekommen ist. Nicole, was meinst du?
Das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich wünschenswert, dass die Arbeit der Datenlabore in 5 bis 10 Jahren vielleicht auf jeden Fall einen anderen Schwerpunkt haben wird, weil die Infrastrukturen inzwischen einfach da sind. Die müssen natürlich stetig weiterentwickelt werden. Und naja, irgendwie, wenn wir sagen, wir wollen mehr datengestützte, mehr evidenzbasierte Politikgestaltung, dann müssen wir darauf auch irgendeine Antwort finden. Und die aktuelle Antwort lautet eben Datenlabore, diese Datenlabore zu installieren. Das war die Antwort darauf. Und es braucht auch einen gewissen institutionalisierten Rahmen für so etwas. Und es ist natürlich auch sinnvoll, auch im Hinblick auf neue Technologien, die du schon angesprochen hast, brauchen wir auch in Zukunft, auch in 5 und 10 Jahren, noch Experimentier- und Lernräume, wo man einfach mal Neues ausprobieren kann mit Trial and Error. Manches wird auch nicht funktionieren. Also irgendwas, was so einen Lab-Charakter hat, werden wir auf jeden Fall brauchen. Obwohl natürlich die Hoffnung ist, dass genau Kompetenzen und vieles, was bisher die Datenlabore noch leisten müssen, schon sehr viel stärker in den Fachabteilungen verankert ist und selbstverständlich geworden ist.
Wie Datenlabore in Bundesbehörden arbeiten und warum sie so wichtig sind. Das war Restart Digital, der Podcast des Kompetenzzentrums Öffentliche IT. Herzlichen Dank an meine Co-Hosts Nicole Opiala und Maximilian Kupi. Schön, dass ihr hier wart.
Vielen Dank.
Danke dir.
Die passende Publikation gibt's wie immer online unter öfit.de, öfit mit OE. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes. Falls euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns weiter. Und folgt uns kostenfrei auf Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Apps. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Philipp Eins.